Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Ich begrüße wie immer dich, Gerwin. Hallo, Gerwin.
Schönen guten Nachmittag, liebe Daniela. Freue mich, dass wir wieder Gelegenheit haben, ja, etwas zum Thema Veränderung, Veränderungshelden zu bereden. Und um welches Thema es genau heute geht, wirst du jetzt, glaube ich, gleich mal damit beginnen.
Genau, ich werde dich wie immer auch überraschen. Dann wissen ja, das ist eine große, große Stärke, auch spontan auf unerwartete Situationen zu reagieren. Machen wir im Podcast besonders gern. Und ich werde dich heute mit einem ganz besonderen Thema herausfordern. Und zwar, ich habe ja auch schon das ein oder andere Seminar besucht. Und Teil von Seminaren, sei es jetzt ein Training, sind ja auch immer wieder Coaching-Elemente. Das heißt, da ist dann vielleicht der ein oder andere Teilnehmende dabei, der eigentlich gar kein Training bräuchte, sondern eher was in Richtung Begleitung, in Richtung Coaching. Und folgende Situation hat sich erst vor kurzem zugetragen. Es ging eigentlich genau in diesem Seminar darum, dass man lernt, was so typische Coaching-Szenarien oder auch Coaching-Werkzeuge für Führungskräfte sind. Das heißt, wie kann eine Führungskraft mit dem ein oder anderen Werkzeug auch seinen Mitarbeitenden bei normalen Alltagssituationen helfen? Und der hatte dann berichtet, ja, er hat diesen einen Mitarbeitenden, der widersetzt sich einfach allem, was er sagt. Also egal, welche Anforderungen kommen, welche Aufgabe gestellt wird, es wird immer erst gemosert, es wird immer erst ein Aber eingeworfen. Und dieser Mitarbeitende, der ist noch nicht zu nichts fähig, der braucht mal ein Coaching, der muss mal so richtig durchgecoacht werden. Das war die exakte Wortwahl von dem Teilnehmenden. Und dann hat der Seminarleiter hat dann die These in den Raum gestellt, klingt jetzt nach einem ordentlichen Konflikt zwischen euch beiden, könnte es aber auch sein, dass du der Auslöser für diesen Konflikt bist und gar nicht so unbedingt der Mitarbeitende. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Und was sind so die ersten Gedanken, die dir dazu kommen?
Ja, das ist eine nicht ganz ungewöhnliche Situation. Ja, und danke mal für die Stärke, spontan zu agieren. Vielleicht ist es manchmal einfach auch so eine Notfallstrategie. Aber sehr gerne. Ich glaube, ja, wir haben Gott sei Dank viele Themen, die uns schon über viele Jahre beschäftigen, und da kann man dann auch schneller mal einsteigen. Also diese Situation, die du beschrieben hast, kenne ich zu gut. Führungskraft kommt mit dem Anliegen, dass der Mitarbeiter gecoacht wird. Und es ist manchmal im Gespräch mit der Führungskraft dann so, dass sich auch die Frage stellt, wäre vielleicht das Coaching mit der Führungskraft zunächst mal hilfreicher? Weil in dem beschriebenen Fall, wenn ein Mitarbeiter sozusagen ständig negiert, auch sagen wir mal Beratung ablehnt oder in irgendeiner Form sehr unkooperativ wirkt, dann ist vielleicht das Coaching bei der Führungskraft zunächst einmal, wie will ich damit umgehen und was ist der Grund, warum ich aber trotzdem bei diesem Mitarbeiter festhalte und was habe ich bisher schon probiert und welche neue Herangehensweise möchte ich mal ausprobieren? Wo ist auch ein Stück weit soweit, sage ich mal, meine Akzeptanzgrenze? Ja, also will ich die noch weiter verschieben oder verlängern, oder ist auch mal ein Punkt, wo man Tacheles reden muss? Also von daher, ja, und das Zweite ist, beim Coaching des Mitarbeiters wäre ganz wichtig, und das ist leider auch nicht immer der Fall, dass der Mitarbeiter wirklich einverstanden ist. Also so nach dem Motto, ich habe da Mitarbeiter XY, der muss mal gecoacht werden, damit er wieder gut performt, funktioniert aus meiner Sicht ja also eher bedingt. Wenn, dann müssen alle im Boot sein, Führungskraft und Mitarbeiter. Man macht ein Drei-Personen-Gespräch, also mit dem Coach gemeinsam. Man bespricht die verschiedenen Ziele, einmal aus Sicht Führungskraft, einmal aus Sicht Mitarbeiter. Und wenn du dann als Coach das Gefühl hast, ja, das ist wirklich Commitment, die wollen das gemeinsam, dann kannst du den Auftrag annehmen. Und wenn du das Gefühl hast, oh, da ist eigentlich zunächst einmal eher ein Konflikt zwischen denen beiden, dann braucht es wahrscheinlich nicht Coaching, sondern eher ja, Konfliktlösung oder Konfliktklärung.
Aber ganz schönes Thema, wenn wir jetzt zu unserem Ursprungsthema, nämlich der Veränderung, zurückkommen. Alles, was du ja gesagt hast, hat jetzt schon wieder sehr, sehr viel genau mit diesem Thema zu tun gehabt, nämlich sei es A, die Situation zu analysieren, zu gucken, was funktioniert denn gerade nicht und was müssen wir vielleicht nur an der Situation ändern, oder im Extremfall zu sagen, Mitarbeiter und Führungskraft passen nicht mehr zusammen, da braucht das eine viel größere Veränderung. Und ja, genau darüber wollen wir heute jetzt in Detail sprechen, wie Konflikte eigentlich auch ein sehr, sehr guter Indiz sein können, dass es eine Veränderung braucht oder diese dann tatsächlich auch final anstoßen, wenn zum Beispiel länger schon unterschwellig eine Veränderung sich angekündigt hat.
Ja, also ich glaube zum Thema Konflikt und Veränderung, dass oft Konflikte ein guter Auslöser sind für beginnende Veränderungen. Ja, wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, ein großer Teil der Veränderungen passiert aus einem gewissen Leidensdruck. Und das kann ja der Konflikt sein, wo man sagt, so geht es einfach nicht mehr weiter, das halte ich nicht mehr aus, das will ich mir nicht mehr gefallen lassen. Und insofern wären ja Konfliktsituationen oft ein sehr konstruktiver Motor für Veränderungen. Und ich sag wären darum, weil es natürlich dann in weiterer Folge darum geht, dass man den Konflikt auch richtig anspricht. Und da kommt schon das erste Thema, dass sich viele doch manchmal scheuen, so Konfliktsituationen proaktiv anzugehen. Man merkt zwar, es stört mich, es ja kränkt mich vielleicht auch emotional und das Ganze wird auch nicht besser, weil ich es auf die lange Bank schiebe. Und trotzdem fehlt manchmal so die Energie, das anzusprechen. Wir sagen dann im Konflikttraining gerne Rabattmarken sammeln. Okay. Damit ist gemeint, es gibt, sagen wir mal, eine kleine Störung. Jemand unterbricht mich in einem Meeting und ich finde das jetzt gerade gar nicht passend. Oder es kommt mal eine, sagen wir mal, sarkastische oder ironische Bemerkung von dritter Seite. Oder jemand ist unpünktlich oder beantwortet ein E-Mail tagelang nicht. Und wenn ich dann nachfrage, bekomme ich vielleicht eine flapsige Antwort. Und all diese Situationen, die stören mich, aber ich spreche es nie an. Und trotzdem sammle ich sozusagen die Situation wie Rabattmarken. Und dann passiert dann manchmal Folgendes. Dann kommt irgendwie vielleicht eine ganz harmlose Situation. Ich begegne dem Kollegen am Gang und der sagt vielleicht sogar was Freundliches, aber ich schätze es völlig anders ein und reagiere dann aggressiv, so nach dem Motto, und was bildest du dir überhaupt ein? Ja, diese Einbildung oder Arroganz von dir, das ist ja zum Kotzen. So. Also man reagiert dann unter Umständen völlig überzogen auf etwas, was dann gar nicht der Auslöser war.
Da fällt mir jetzt gerade ein, also ich kenne das von mir selber, dass ich auch eher so dieser klassische harmoniebedürftige Mensch bin. Jetzt gibt es natürlich die eine Seite, dass man eine Weile lang wartet oder kleinere Vorfälle sammelt, bis es dann wirklich eskaliert. Oder es gibt die andere Seite, dass man zaghaft etwas anspricht, dann aber sofort relativiert. Also fand ich nicht so gut, aber ich weiß, ich verstehe schon, das war bestimmt nicht so von dir gemeint, dass man nicht richtig für sich einsteht. Hast du da einen Tipp, wenn man jetzt eher dieser konfliktscheue Typ ist, wie man trotzdem dazu kommt, Konflikte anzusprechen und nicht gleich alles relativiert, damit es ja nicht ein echter Konflikt in der Realität wird?
Ja, also da steckt sehr viel drinnen. Zum einen, dass wir oft schon alleine mit dem Wort Konflikt unsere Mühe haben. Ja, also für die meisten erscheint über dem Wort Konflikt irgendein Drohbild da. Ja, da wird was zerstört, das ist schlimm, das bringt ja nichts und das zerstört die Harmonie. Und ein guter Freund und Trainerkollege, der Helmut Schöpf, sagt gerne Klarheit vor Harmonie. Und ich finde, das könnte ein guter Leitsatz sein, Klarheit vor Harmonie, weil die Harmonie ist ja dann auch nur eine trügerische, wenn sich die Harmonie auf einem ja, Fundament aufbaut, wo man nicht sagt, was man fühlt, wo man die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellt, dann frage ich mich, was ist das für eine Harmonie? Also zumindest kann in mir selbst dann keine Harmonie sein. Ja. Und ja, also ich glaube, es gibt schon auch hier wie überall sehr unterschiedliche auch Charaktermerkmale. Es gibt natürlich die eher Streitlustigen, die bei jedem Blick gleich sagen, was ist los? Gibt es ein Problem? Oder die sowieso sagen, nee, mache ich sicher nicht, bin ich nicht dabei, finde ich eine doofe Idee. Also die gerne auch, sagen wir mal, dagegen sind. Und dann gibt es eben die Konfliktscheuen, wie du richtig gesagt hast, die selbst wenn sie dann mal zaghaft was einbringen, dann aufgrund der Reaktion des anderen, und da reicht manchmal schon ein angespannter Blick, dass man sagt, nee, aber passt schon, ich wollte nur mal fragen, aber nee, passt schon. Ja,
das gute alte passt schon,
ja. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich hier schon auch ja eine Art Gesprächsleitfaden zurecht legt. Also es bringt ja nichts, in der emotional aufgeregten Situation ein Gespräch zu führen. Das wäre zwar manchmal verständlich, dass man sagt, so jetzt merke ich gerade, jetzt reicht's mir, aber gerade dann braucht es ein bisschen die Impulskontrolle zu sagen, nee, jetzt nicht, aber jetzt weiß ich, dass ich dieses Thema anspreche und ich bereite mich vor. Und da gibt's, wenn man so will, vier Phasen. Die erste Phase wäre mal so die Selbstregulation. Also ich gehe nochmal so in mich und überlege mir, was ist eigentlich der Grund? Was stört mich an der Situation? Ist es das Verhalten der anderen Person? Ist es die Art, wie die Arbeit aufgeteilt wird? Ist es vielleicht die Kommunikation, wie jemand mit mir oder über mich spricht? Sind es bestimmte Werte, wo ich einfach merke, wir haben eine ganz unterschiedliche Auffassung, was Kundenservice betrifft oder was Qualität der Arbeit betrifft? Also zunächst mal schauen, was ist überhaupt der Gegenstand des Konflikts? Und ich glaube, wenn man da mal beginnt, findet man schon einmal die ersten Ansätze. Das zweite wäre dann auch zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse? Und was sind auch so, wie geht's mir momentan emotional damit? Also das würde ich so als Emotionsregulation dann sehen, nach der Selbstregulation. Wie fühlt sich das an? Es gibt eine spannende Liste von Gefühlen, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Wir können die gerne auch bei uns auf der Webseite zum Download geben, denke ich. Die kommen aus der gewaltfreien Kommunikation. Und da ist man mal überrascht, wie viele Gefühle da oben sind. Also ich sage jetzt so eher ironisch gemeint oder spaßhalber gemeint, wenn du einen Mann fragst, welche Bedürfnisse kennst du, dann sagt er ja zwei, Hunger und Durst.
Genau. Also,
und gegen das ist ja nichts einzuwenden, aber tatsächlich gibt es noch ein paar mehr. Und alleine, wenn man mal beginnt zu definieren, wie fühlt sich das denn an? Bin ich jetzt traurig? Bin ich enttäuscht? Bin ich verärgert? Bin ich wütend? Bin ich irritiert? Alleine damit übernimmst du schon diese sogenannte Emotionsregulation. Und das dritte dann wäre, also nach der Selbstregulation und nach der Emotionsregulation, die Beziehungsregulation. Jetzt gibt's ja nicht nur mich im Konflikt, sondern den anderen. Und der hat auch seine Sichtweisen und der hat auch seine Bedürfnisse und der hat auch seine Werte. Und wir empfehlen da wirklich diese Übung, manche kennen das wahrscheinlich, sich in den Stuhl der anderen Person zu setzen. Und wir machen es dann wirklich auch so im Coaching, dass wir einen zweiten Stuhl hinstellen, der ist zunächst leer. Und dann bitte ich die Person, und jetzt setz dich da mal in den Stuhl von der Frau Meier oder von dem Herrn Jakob und fühl mal, wie du glaubst, dass er fühlt. Und was würde der jetzt sagen? Und was hat der wahrscheinlich für Absichten? Und wenn ich den frage, siehst du da einen Konflikt? Und wenn ja, welchen? Was kämen da für Antworten? Und ja, das sind schon mal ganz gute Vorbereitungen. Und wenn du so dich selbst quasi reflektierst vor einem Konfliktgespräch, dann glaube ich, tun sich auch konfliktscheue Menschen leichter. Und ob sie dann diese Vorbereitung alleine machen oder vielleicht mit Hilfe von einem Trainer, von einem Coach, ja. Oder kann ja auch jemand aus der Umgebung, aus dem Freundeskreis sein. Aber das ist ja schon mal ganz gut, sich hier vorzubereiten.
Das wäre auch gerade meine nächste Frage gewesen. Es kann ja sein, dass eben der Leitfaden gut hilft. Man hat sich für sich auch gut aufgestellt, hat die eigenen Argumente klar durchdacht und auch hat Klarheit über die eigenen Emotionen. Hat jetzt aber vielleicht den Konflikt mit jemandem, der sehr, sehr stark ist in der Argumentation, vielleicht eine hohe Dominanz auch mitbringt. Und man hat einfach das Gefühl, okay, wenn ich jetzt alleine in dieses Konfliktgespräch reingehe, werde ich wahrscheinlich entweder nicht durchhalten oder meine Argumente nicht anbringen können oder überrannt werden von dieser anderen Person. Gibt es Situationen, wo du es hilfreich findest, zum Beispiel auch, wenn jetzt nicht die Führungskraft die betroffene Person von dem Konflikt ist, dass die Führungskraft auch mit reingeht, also dass man sich zuvor einen Verbündeten, einen Vertrauten sucht und mit dem gemeinsam solche Konflikte anspricht?
Also du meinst jetzt, wenn ein Mitarbeiter mit einem anderen ein Konfliktthema hat, genau, und er möchte die Führungskraft quasi als Sparringpartner oder als Beobachter mit im Boot haben.
Führungskraft als Beispiel, also generell, ob es für dich Situationen gibt, wo du sagst, ja, da ist es dann auch sinnvoll, nicht alleine reinzugehen, sondern sich eben oder auch eine dritte neutrale Person dabei zu haben.
Ja, auch das ist etwas, was gerade in der Mediation ja häufig vorkommt, dass man dann das Gespräch mit einer neutralen Person führt. Ich denke, wenn es möglich ist, würde ich das erste Gespräch und vielleicht auch das zweite Gespräch direkt führen, ohne eine zusätzliche Person. Und wenn ich dann aber merke, ja, also ich bin da nicht so argumentativ so stark genug oder ich merke, die andere Person ist mir rhetorisch überlegen und ich merke dann, ich kann eigentlich nicht das sagen, was ich gerne sagen möchte. Oder es sind vielleicht einfach die Fronten etwas verhärtet, wo man sich generell schwer tut, ruhig und sachlich zu bleiben, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich erlebe es ja in vielen Unternehmen so, es gibt in manchen Firmen heißen die HR-Business-Partner, es gibt Mitarbeiter in der Personalentwicklung, die alle in der Regel eine gute Ausbildung für sowas haben, die eine gute Kommunikationskompetenz haben. Und das reicht dann schon manchmal. Und ansonsten, es gibt tolle Mediatoren, es gibt Verzeichnisse für Mediatoren. Die Maria Heinzle, die ja auch bei uns im Trainerteam ist, ist selbst Wirtschaftsmediatorin und sie erzählt mir da immer wieder von sehr wirkungsvollen Gesprächen, wo genau das stattfindet, was du jetzt gesagt hast. Also dieses Dreiergespräch. Das könnte ja dann auch etwas sein von diesem Beispiel, das du eingangs erwähnt hast, wo die Führungskraft sich beschwert beim Coach, dass der Mitarbeiter nicht performt oder nicht kooperativ ist. Hier wäre vielleicht auch mal nicht Coaching, sondern dann unter Umständen Mediation die richtige Lösung.
Super. Okay, angenommen, man hat jetzt für sich den richtigen Weg gefunden, führt die Schritte mit oder ohne der dritten Person durch, hat den Konflikt angesprochen, die Emotionen richtig einsortiert und möglicherweise auch Lösungsvorschläge mitgebracht, aber trotzdem findet man keinen Konsens. Hast du da Tipps, wie man dann weitermachen kann? Wir hatten es ja auch gerade am Anfang mit, dann braucht es vielleicht auch eine größere Veränderung. Was sind denn so Indizien für dich, dass ein Konflikt nicht lösbar ist oder was wären mögliche Schritte, um ihn doch noch zur Lösung zu bringen, wenn jetzt dieses Anfangsgespräch nicht funktioniert?
Ja, also wir gehen ja immer davon aus, dass sich zumindest über die Konfliktthemen, die wir sprechen, dass sich das über die Kommunikation lösen lässt und über gute Beziehungsebene und über Wertschätzung und über Zuhören und all diese Instrumente, die es da braucht. Und ich glaube schon, dass das ganz oft funktioniert, aber eben auch nicht immer. Weil eines ist klar, ich brauche bei der Konfliktlösung auch immer die andere Person. Und wenn die so gar nicht will oder überhaupt kein Interesse hat an einer Lösung oder einer Kooperation, dann habe ich keine Chance. Egal, wie gut ich vorbereitet bin und egal, wie gut ich meine Argumente mit vorbereitet erkläre. Ich sage dann, okay, es gibt die Möglichkeit, einen Konflikt zu lösen, oder mich vom Konflikt zu lösen. Und ja, was heißt das? Das kann heißen, dass ich sage, okay, ich weiß, dass wir da nicht weiterkommen. In der Situation haben wir unterschiedliche Standpunkte, wir haben unterschiedliche Präferenzen. Aber wir finden zumindest einen Weg, doch gemeinsam weiterzumachen. Das ist eigentlich die Frage Nummer eins beim Konflikt. Es geht gar nicht immer darum, finden wir eine perfekte Lösung oder eine harmonische Lösung, sondern kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, so können wir weitermachen, auch mit den Unterschieden, die es gibt. Weil Konfliktsituationen ist eigentlich, wenn man das Wort Konflikt weglassen will, nichts anderes als wieder Umgang mit Unterschieden. Und wir begegnen permanent Unterschieden, ja, Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, mit ganz unterschiedlichen Prägungen aus der Kindheit, aus der Erziehung, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Werten. Es gibt nicht selten auf Unternehmensebene, auch wenn du die Geschäftsleitungsebene hernimmst, gibt es manchmal unterschiedliche Vorstellungen, wie soll das Unternehmen strategisch geführt werden. Wollen wir wachsen und größer werden oder wollen wir kleiner und besser werden? Also das, ja, kann man sagen, das eine schließt das andere nicht völlig aus, aber meistens sind es doch sehr gegensätzliche Strategien. Will man in einen neuen Markt oder will man den bestehenden Markt weiter ausschöpfen? Und man ist wahrscheinlich eher unrealistisch, wenn man glaubt, dass hier immer alle dieselben Interessen und dieselben Ziele verfolgen. Und die große Frage ist, können wir trotz der Unterschiede gemeinsam weitermachen? Und das wäre auch eine Art, sich von diesem Konflikt dann zu lösen. Der zweite Punkt, den haben wir eigentlich schon angesprochen, sich Hilfe von außen suchen, wenn man sagt, ich merke jetzt, ich komme da nicht weiter, vielleicht braucht es mal eine zusätzliche Person. Ich hatte einmal ein Coaching, da war der Produktionsleiter eines Produktionsunternehmens und der Personalleiter, die sind, wenn man so will, in Konflikt geraten. Es ging um Einstellungsrhythmen, es ging aber auch, wer hat welche Kompetenzen, wenn man mit Personal spricht, wie weit mischt sich die Personalabteilung ein in die Agenten des Produktionsleiters, wie viel Verantwortung muss der Produktionsleiter übernehmen. Auf jeden Fall kamen die da nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner. Und ich war dann ein Teil des Weges dabei als Coach und habe auch gemerkt, da sind die Fronten sehr verhärtet. Und dann gab es eben noch den Geschäftsleiter und der hat dann gesagt, also ich gebe euch jetzt gerne noch die Zeit, aber eines ist klar, wenn das jetzt nicht innerhalb der nächsten 2, 3 Monate zum Laufen kommt, dann muss klar sein, ich werde dann eine Entscheidung treffen und ich werde mich dann einfach von einer dieser 2 Personen trennen.
Ja.
Und in dem Fall war es eben auch so, dass der Konflikt dann nur so gelöst werden konnte. In dem Fall war es der Geschäftsleiter, der gesagt hat, ich muss mich von jemandem lösen. In dem Fall war es dann eben der Personalverantwortliche, der dann, wenn man so will, den Kürzeren gezogen hat. Wobei, wenn man dann merkt, ich glaube, es ist dann auch keine Niederlage in dem Sinn, wenn man merkt, hier komme ich mit meinen, ich sage es mal, mit meinen Absolut. Vorstellungen nicht weiter, ja, dann ist es meistens sowieso besser, dass man dann ein anderes Spielfeld sich sucht.
Ja, richtig. Ich finde es jetzt auch ganz spannend. In dem Beispiel war es ja definitiv gut, dass sich auch jemand von außen da noch zugeschalten hat, diese Deadline gesetzt hat im Sinne von, okay, ab einem gewissen Punkt hat es keinen Sinn mehr, weiter zu diskutieren, weiter Energie in diesen Konflikt reinzustecken. Gibt es aber für dich auch Punkte, wenn wir jetzt speziell an unsere Zuhörer, die selbst in der Führungsrolle sind oder Führungskraft sind, die Frage richten, gibt es einen Punkt, wo die sich zu viel einmischen können oder wo aus deiner Sicht ein Konflikt zu sehr von außen gelenkt wird?
Man könnte das fast übertragen. Das kennen auch alle Eltern, die kleine Kinder haben und die sich zu Hause über irgendwas zanken und wo dann irgendwann die Mama oder der Papa glaubt zu sagen, so, jetzt ist Schluss und du gibst jetzt Florian sofort das Buch wieder und du gibst jetzt der Lea wieder das Scheifelchen. Ja, also ich war da eher bei uns, eher der, der sich wahrscheinlich zu viel eingemischt hat, wo dann die Mama gesagt hat, lass die, ja, die sind jetzt in dem Alter, da brauchen die das und die kommen schon zurecht. Und klar, es gibt dann die Grenze, oder spätestens dann, wenn einer den Hammer aus der Werkzeugkiste holt, sollte man genauer hinschauen, was jetzt passiert. Will er wirklich nur das Bild aufhängen oder geht's in eine andere Richtung? Also, ich glaube, es passiert beides. Ich kenne wirklich Fälle, wo sich die Führungskraft viel zu wenig einmischt. Also da sieht die Führungskraft, Mensch, da gibt es Konflikte im Team. Es wird sogar verbal laut. Es gibt sogar ja Anfeindungen, gehässige Wörter. Und die Führungskraft, meistens dann selbst konfliktscheu, das ist dann meistens die Ursache, will sich da nicht sozusagen einmischen. Und umgekehrt, ich glaube, es ist wichtig, dass man einem Mitarbeiter zuhört, der zu mir kommt, wenn ich die Führungskraft bin und mir von einer Konfliktsituation schildert. Mhm. Aber der erste Zugang könnte mal dann wirklich der Coaching-Stil sein, dass ich diese Person frage und sage, naja, was wäre denn deine Idee, wie du den Konflikt lösen kannst und was hast du denn schon ausprobiert? Und kann ich dich allenfalls unterstützen oder siehst du dich in der Lage, hier mal selbst das Gespräch zu führen? Also da würde ich eher der Führungskraft dann empfehlen, erstmal den Mitarbeiter, wie man so schön sagt, zu bestärken oder zu befähigen, dass er selber lernt, in dieser Konfliktsituation zurechtzukommen. Ich hatte einmal einen Auftrag auch von einem Industrieunternehmen in Vorarlberg und der Geschäftsleiter, der mich beauftragt hat, hat gesagt, und Herr Bayer, ich erwarte mir eines nach dem Training. Ich will nicht, dass sämtliche Konflikte bei mir ständig aufklatschen. Ja, weil immer, wenn unten dann an der Maschine irgendwo ein Problem ist, dann kommt der Schichtleiter oder der Produktionsleiter kommt dann zu mir rauf. Das will ich nicht mehr. Die sollen das selber lösen. Und also das war ein klarer Auftrag. Und ich denke, das ist primär mal schon die richtige Herangehensweise, dass man Mitarbeiter bestärkt, selbst Konflikte zu lösen. Und klar, wenn ich merke, gut, das haut da überhaupt nicht hin, dann muss ich mich einschalten. Mhm. Und so war das eben in dem einen Fall, der dann relativ sehr pragmatisch gesagt hat, ja, wenn ihr nicht zurechtkommt, dann treffe ich halt eine Entscheidung. Und das war dann so.
Ja. Ja, spannend. Ich hatte jetzt auch, es gibt ja ganz oft in so Serien oder Filmen diese typische Situation, dass sich 2 Streithähne sich gar nicht verstehen. Da passiert dann irgendwas Wundersames. Zum Beispiel, sie bleiben gemeinsam im Aufzug stecken und dann wird da alles ausdiskutiert und plötzlich sind sie beste Freunde. Also, dass einfach so eine gemeinsame Grenzerfahrung in Anführungsstrichen dazu führt, dass man Konflikte endlich beiseite legt. Ja. Denkst du, es gibt, ohne dass man sich jetzt in den Aufzug einsperrt, auch andere Methoden, außer das klassische Gespräch, wie man dann sich Konflikten begegnen kann, wenn man jetzt versucht, ein bisschen ein anderes Setting, ein anderes Umfeld zu schaffen, um eben diesen Raum zu schaffen, um mal anders drüber nachzudenken?
Die gibt's ganz bestimmt. Also ich denke, aus Teamentwicklungssicht, man kann ja auch einmal vorbeugend. Also das Ideal ist natürlich immer Konfliktsituationen schon frühzeitig erkennen und vermeiden oder sie dann sozusagen auf kleiner Flamme dann wieder zum Löschen bringen. Und alles, was man da macht in Richtung Team-Event, Teamentwicklung, gemeinsam mal auf ja ein Event gehen, vielleicht mal zum Sport irgendwas gemeinsam machen oder einen Theaterbesuch, Konzertbesuch. Also alles, was dazu führt, dass Leute auch mal abseits vom ja doch oft manchmal hektischen Arbeitsalltag miteinander ins Gespräch kommen. Also viele kennen das. Ja, oder man war auf einem Betriebsausflug und dann hat man den Kollegen, mit dem man vielleicht schon leichte Spannungen gespürt hat. Und ja, dann war vielleicht auch noch ein Glas Bier im Spiel und ein Glas Wein und dann kommt man drauf, eigentlich ist der ja gar nicht so schlimm, wie ich immer gemeint habe. Also das hilft auch. Was lustigerweise auch manchmal hilft, ist ein gemeinsames Feindbild.
Ja,
also zwei Mitarbeiter, bitte was?
Klassisch der Chef.
Klassisch der Chef, genau, kann der Chef sein, vor allem wenn dann ein neuer kommt, ein neuer Chef. Also zwei Mitarbeiter, die sich vielleicht über den Schreibtisch hinweg nur noch E-Mails geschrieben haben. Ich kenne so einen Fall, weil man nicht mehr miteinander kommuniziert hat, also nur noch schriftlich. Und dann bekam diese Abteilung einen neuen Chef. Und der hatte im Übrigen schon einen gewissen, wie sagt man da schnell, ein Vorurteil oder dem ist der Ruf vorausgeeilt. Und ich glaube, er hat dann auch ganz viel getan, um diesen Ruf zu bestätigen. Und ja, hatte tatsächlich auch ordentliche Defizite im Bereich Mitarbeiterführung. Aber es hat dann bei den beiden dazu geführt, dass die sich zusammengerauft haben, weil jetzt gab es ein gemeinsames Feindbild, nämlich der neue Chef. Und wie werden wir den möglichst schnell wieder los? Und das kann auch helfen. Also da kommen dann ganz neue Allianzen. Man weiß es nie. Ne? Also es gibt dann manchmal auch so Zufälle von außen. Und ich glaube, es gibt überwiegend die Möglichkeit, etwas zu kitten. Es gibt in wenigen Fällen aber auch die Situation, wo man weiß, die zwei können nicht miteinander. Und dann sollte man eher nicht zu lange zuwarten, bevor man dann wirklich eine gute Kraft verliert. Mhm. Und je nachdem, wenn das Unternehmen groß genug ist, gibt es unterschiedliche Aufgabenbereiche oder Abteilungen, wo jemand dann eine neue Chance bekommt oder ich muss dann tatsächlich überlegen, welche Person ist im Moment von der Ressource her oder auch von der Persönlichkeit her für das Unternehmen nachhaltiger, wichtiger. Immer in Sicht gehen.
Ja, ein wichtiger Punkt. Also gerade im Bereich Change Management sagt man ja oft, dass so eine gewisse Anzahl an Konflikten oder auch Widerstand wichtig ist, dass sich überhaupt was tut. Also eine Kollegin von mir, sie sagte auch immer, wenn sie bei einer Veränderung überhaupt keine Konflikte hat, dann läuft irgendwas schief, weil dann ist es keine echte Veränderung. Also es ist auch ein gutes Indiz, dass sich was tut. Aber es kann natürlich auch kippen, genau wie du gerade gesagt hast, dass es irgendwann zulasten des Unternehmens fällt, gewisse Prozesse zum Stillstand kommen, weil einfach das normale operative Geschäft neben dem Konflikt gar nicht mehr weiter bestehen kann. Hast du da irgendwie Zahlen im Kopf, was das ausmachen kann für so ein Unternehmen, wenn du jetzt mehrere Konflikte oder potenzielle Konfliktherde hast, was das auch für die Produktivität bedeutet?
Also ich habe jetzt nicht explizite Zahlen im Kopf. Es gibt aber im Internet einen Konfliktkostenrechner. Da kann jeder mal reinschauen. Und es geht je nach Unternehmensgröße und Umsatz, geht das tatsächlich in die zig Hunderttausende bis in die Millionen, weil es relativ messbar ist, dass Konflikte Schaden verursachen. Also es leidet die Produktivität darunter, die Fehlerquote wird höher, die Kundenzufriedenheit wird schlechter, es treten mehr Qualitätsmängel auf, es werden Fehler tabuisiert oder nicht mehr öffentlich gemacht, bis hin zu höherer Fluktuation. Also es gibt sozusagen eine Sammlung von Kategorien, was Konflikte kosten. Und deshalb, es gibt sogar Firmen, die haben ganzjährig einfach nur Konfliktvermittler angestellt. Also deren Job ist es nichts anderes, als wie frühzeitig zu erkennen, da gibt es irgendwo Spannungen, da ist Projekt A mit Projekt B in einem Ressourcenkonflikt. Und bevor die jetzt sich da in die Haare kommen und womöglich noch mehr Ressourcen verschwenden, wird da gleich schon proaktiv gehandelt. Und das Thema mit der Veränderung, Das ist natürlich ganz oft dieser Motor dann, der Konflikt. Also ich kann mich an einen Kunden erinnern, die haben eine neue Preisstrategie eingeführt. Und zwar haben die gesagt, wir brauchen jetzt verschiedene Pakete. Es gibt ein Premium-Paket, da ist alles drin und der Kunde bezahlt einfach auch einen höheren Preis. Dann gibt es so ein Standardbudget, das entspricht mehr oder weniger dem bisherigen Leistungsumfang. Und dann gibt es noch so ein Low-Budget-Budget, wo eigentlich mehr heute würde man sagen, die künstliche Intelligenz die Arbeit macht, also wo sehr viel automatisiert und maschinell passiert. Und es ist doch eine Branche, wo es auch darum geht, dass man da sauber über einen Text rüberschaut und qualitativ und in der Sprache des Kunden formuliert. Und diese Veränderung hat dann im Lager, also ich meine jetzt im Mitarbeiterlager, doch zu Konflikten geführt. Ja, da gab es die, die gesagt haben, super, endlich haben wir jetzt dieses Produktportfolio, jetzt kann ich viel besser verkaufen. Und andere haben gesagt, ja, aber jetzt geben wir uns ja unterm Preis her. Also mit dieser Low-Budget-Variante, das sind doch nicht wer wir. Ja, da geben wir was von unserem Ruf, von unserer Qualität her. Und im Übrigen ist das viel aufwendiger und der Kunde versteht das alles nicht. Der kann das ja gar nicht richtig einschätzen. Und ja, da gab es. Und da bin ich ganz bei dir, da gab es in meiner Sicht wirkungsvolle und hilfreiche Konflikte. Ja, also wenn das gut erkannt wird vom Teamchef in dieser Firma, dann kann man das nützen, kann man sagen, okay, ja, es gibt hier unterschiedliche Ansichten, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir wollen für unsere Kunden diverser sein, wir können noch über die eine oder andere Anpassung sprechen, aber da braucht es halt ganz viel Kommunikation und die Leute mit ins Boot holen. Aber das Thema ist, wenn du dann diese Konflikte nicht angehst, wenn du sagst, ja, das wird sich dann irgendwann schon einpendeln, dann wird echt ganz viel Zeit eigentlich verschwendet und auch negative Energie bekommt mehr Raum, als wie sie bräuchte. Und das wäre so ganz typisch, dass man dann sagt, da muss ich jetzt den Konflikt nützen, weil er proaktiv ist für die Veränderung.
So, ich hatte gerade, wo du den Konfliktvermittler erwähnt hattest, hatte ich auch erst jemanden im Kopf, der in die Firma reingeht und aktiv Konflikte vermittelt, um vielleicht Produktivität zu erhöhen.
Ja,
Der andere
vielleicht
Ansatz.
wäre das dann auch ein Zukunftsmodell. Ja, dass man sagt, Mensch, also ganz ehrlich, wenn ich bei einer Firma bin und man redet dann über Zusammenarbeit und Konflikte und wenn die dann zu mir sagen, nee, also Konflikte bei uns,
Gibt's nicht.
alles wunderbar, wir haben immer eine voll wertschätzende Form der Kommunikation, wir haben keine Konflikte, dann frage ich mich immer, was wird hier unter den Teppich gekehrt? Weil das gibt es de facto nicht. Ne? In jeder Form der Beziehung, sei es jetzt in der Familie, in der Partnerschaft, kommt es zu Unterschieden. Hoffentlich ist es so, weil Synergien entstehen ja aus Unterschieden, nicht weil jeder das Gleiche denkt.
So ist es ja.
Und es wäre eine wahnsinnige Chance und ich merke es, wie schwer sich Menschen tun. Also ich hätte sogar gesagt, jetzt in den 20 Jahren, wo wir mit Trainings am Markt sind, glaube ich, dass die Fähigkeit, gut Konflikte zu managen oder zu klären, eine ja, am herausforderndsten Fähigkeiten, die es zu lernen gilt, ist. Also da gibt es auch in den Trainings, merkst du immer wieder, wie sich Leute da schwer tun. Das Spannende ist auch, wir brauchen manchmal einen anderen Einstieg. Also wir haben ja ein Seminar, das trägt einen anderen Namen, nämlich wenn Nervensägen an meinen Nervensägen.
Da habe ich dich
Und,
kennengelernt damals, falls du dich daran
ah ja,
erinnerst.
stimmt, ja, genau. Du warst sicher wegen einer Kollegin oder wegen eines Chefs oder.
Nee, bei mir, also Konflikte gab es bei mir eigentlich nie.
Ja, du warst nur neugierig,
Ich war
was
neugierig,
könnte
genau.
man, falls man es irgendwann einmal braucht, in dem Seminar dazu hören.
Genau so war es.
Genau so war es. Und was ich eben spannend finde, das Seminar erfreut sich doch erfreulicherweise auch für uns großer Nachfrage. Und wenn du dasselbe Seminar aber nennst, Konflikte lösen, dann hast du einen Bruchteil von Anmeldungen, weil allein schon diese Einstiegshürde zu groß ist. Ich melde mich für ein Seminar, wo es um Konflikte geht, weil ich habe ja keine. Aber Nervensägen haben offensichtlich doch mehrere in ihrem Umfeld. Und wir machen da natürlich dann auch oft, klar, wir reden wirklich über Nervensägen und was das bedeutet und wie man mit denen umgeht. Aber wir reden da auch über klassische Konfliktklärungsmodelle. Und mir kommt eben vor, so meine Interpretation ist, weil hier einfach die Einstiegshürde geringer ist.
Ja, absolut. Und ich kann es auch sehr empfehlen. Also ich habe genau aus dem Grund, weil ich den Titel auch so ansprechend fand, damals habe ich mich für angemeldet und war wirklich gut. Also manchmal kommt es ja auch aus dem Gedanken raus, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so Lust, mich um die Lösung zu kümmern. Ich will doch über mein Problem reden. Das ist natürlich in dem Titel auch schön versteckt.
Ja, viele kommen ja schon mit dem Wunsch, also wenn ich jetzt das Verhalten einer anderen Person, oder wo ist der Knopf, wo ich das umstellen kann, von nervig auf fein oder ich merke es nicht mehr. Und dann merkt man, es gibt diesen Knopf tatsächlich, sage ich jetzt ein bisschen, auch provokativ, es gibt diesen Knopf tatsächlich, aber der befindet sich mehr bei mir als wie bei der anderen Person. Aber wenn ich da meine Knöpfe oder meine Regler verschiebe, dann kann das tatsächlich manchmal Wunder bewirken beim Verhalten der anderen Person. Und das wäre dann auch wieder das Thema, kann ich wirklich durch einen Konflikt eine Situation verändern? Kann ich das Verhalten einer anderen Person verändern? Und da traue ich mich wirklich mit Inbrunst zu sagen, ja, das kann ich, das kann gelingen, es ist nicht die Garantie, wir haben darüber gesprochen, es gibt auch Fälle, wo es nicht geht, aber es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo das geht, wenn man A, überhaupt mal das Thema richtig angeht, vorbereitet und auch bereit ist, das anzusprechen.
Super. Gavin, es steht jetzt auch ein Konflikt für uns an. Die Podcast-Zeit ist wieder vorbei.
Das ist der Zeitdilemma. Dass wir oft noch mehr zu bereden hätten, als wie uns unsere selbst aufgelegte Zeitfrist zulässt. Ja.
Aber ich bin mir sicher, also ich habe wieder ganz viele Fragen für mich mitgeschrieben und im Kopf behalten, dass wir da die nächsten 300 Folgen auf jeden Fall mitfüllen können. Und dann freue ich mich drauf, dir die Fragen dann dort zu stellen mit einem neuen Themenschwerpunkt.
Gerne. Ich freue mich auch riesig drauf. Ich merke auch immer wieder, wie viel da eben reinspielt in das Thema Veränderung und gerade eben Konflikte, die oft ein Antriebsmotor sein können und uns auch mal aus der Komfortzone, wie man so schön sagt, auch rausbewegen, ja, weil man merken, so soll und möchte ich nicht, dass es weitergeht. Ja, vielen Dank, liebe Daniela. War mir wieder eine große Freude und bis bald, oder?
Gleichfalls, lieber Gavin, und auch von mir. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Danke dir. Ciao. Servus.